Alles klar. Ich wünsche euch auch einen schönen Nachmittag. Wir sind so eine mittelgroße Gruppe. Also jetzt bei 25 Leuten hätte ich gesagt, wenn einer zwischendurch eine Frage hat, dann soll er einfach fragen. Und es kann sein, dass die sofort beantwortet. Es kann aber auch sein, dass sie gar nicht beantworte oder erst 2 Stunden später. Jetzt ist das hier so eine Größe, wo ich das, glaube ich, schwierig finde. Wir machen das mal so. Wir ziehen einfach mal durch. Also ich ziehe durch. Und wir sehen mal zu, dass wir das über 3 Einheiten verteilt kriegen und zwischendurch 2 Pausen haben. Das spart dann vielleicht auch diverse Toilettengänge zwischendurch, so während der Einheiten hier. Und dann würde ich sehen, dass wir so immer am Ende und am Anfang einer Session kurz was fragen können. Oder ja, fragen. Okay? Ich bin Sven Godo. Ich bin verheiratet, habe 3 Kinder, von denen glücklicherweise nur noch eins zu Hause ist. Wir wohnen in Hamburg. Ich bin da seit Ewigkeiten Pastor, jetzt 19 Jahre in Hamburg. Habe jetzt so gerade Anfang Januar mit meiner Gemeinde gefeiert, dass ich jetzt in Hamburg Halbzeit habe, wenn die deutsche Rentenkasse es sich nicht zwischendurch nochmal anders überlegt. Also Ewigkeiten schon da gewesen und werde auch noch eine Ewigkeit da sein, wenn alles gut geht. Ich bin heute hier, um über Kleingruppen und Leitung von Kleingruppen zu reden. Da geht es mir tatsächlich mehr um die Leiterebene. Also ich könnte jetzt hier irgendwie was darüber machen, wie kann ich eine Bibelarbeit vorbereiten oder irgendwie sowas. Aber erfahrungsgemäß ist das nicht der Punkt, an dem Kleingruppenarbeit scheitert, sondern das sind in der Regel sind es eher andere Punkte. Und es gibt ganz tolle Zeitschriften, da kann man sich diverses Material abfischen und so. Meistens haben wir es im Reich Gottes mit einem Leitungsproblem zu tun. Also zu 80% irgendwie so. Deswegen werde ich da den Schwerpunkt drauf legen. Ich habe, bevor ich nach Hamburg gekommen bin, in einer etwas größeren Gemeinde im süddeutschen Raum in Ravensburg die Verantwortung gehabt für die Kleingruppenarbeit. Wir hatten damals 22 Kleingruppen, als ich gegangen bin. Und als ich dann nach Hamburg gekommen bin, bin ich in eine ganz klassische Gemeindesituation gekommen, wie wir sie Land auf Land ab eigentlich überall haben. Nämlich, dass ungefähr 50 bis 60% der Mitglieder in Kleingruppen ist und der Rest eben nicht. Es gab bei uns einen Chor, der hatte eigentlich keine geistliche Funktion, aber der war da und für manche hat er auch irgendwie die Kleingruppe ersetzt. Zumindest hat es das Austauschen von diversen Neuigkeiten ermöglicht. Der hat sich nach 2, 3 Jahren dann irgendwie in nichts aufgelöst. Und dann haben wir langsam aber sicher die Gemeinde umgebaut, dass wir innerhalb von 6 Jahren dann eine Situation hatten, dass wir mehr Leute in Kleingruppen hatten, als wir durchschnittlich Erwachsene im Gottesdienst hatten. Das wäre für mich immer das Ziel. Also wenn wir über Kleingruppen reden, dann rede ich nie darüber, was kann man zusätzlich machen zum Gottesdienst. Weil der Gottesdienst ist ja das eigentliche Herzstück der Gemeinde, sondern wenn ich über Kleingruppen rede, dann rede ich über das Herzstück der Gemeinde. Also wir haben uns immer bemüht, in den knapp 20 Jahren, die ich jetzt in Hamburg bin, zu sehen, dass Kleingruppen wichtiger sind als Gottesdienste. Das ist für einen Pastor ganz schwierig, weil der Gottesdienst ist ja meine Werbeveranstaltung, damit die Leute überhaupt mein Gehalt zahlen, ne? Wenn ich sonntags nicht so wichtig nehme, dann ist es immer gefährlich. Wenn die Leute zu sehr begreifen, dass der Sonntag nicht das Zentrum des Universums ist, dann ist das für meinen Beruf lebensgefährlich. Aber wir sind damit ganz gut gefahren, so alles in allem. Das war schon die richtige Richtung. Also vieles von dem, was ich sage, kann man auch nur oft unter dieser Ebene so richtig einordnen. Solange man sagt, das Eigentliche muss am Sonntag passieren, weil da erreiche ich alle. Und unter der Woche kann man noch so obendrauf auch noch mal ein bisschen was machen für die, die wollen und irgendwie sowas. Solange das System im Kopf ist, wird man Kleingruppenarbeit ganz anders denken, als wenn man sagt, eigentlich wird über die Kleingruppenarbeit die ganze Gemeinde erreicht. Das ist ein kompletter Wechsel in der Perspektive, in der Art, wie ich über Kleingruppen nachdenke und, und. Ja, das ist so vorweg, weil das wird immer mal wieder jetzt rechts und links so ein bisschen reinfließen und die Hoffnung stirbt zuletzt, dass es dann auch irgendwann einsickert in Herzen und Menschen. So, wir haben jetzt ein logistisches Problem. Und zwar gibt es hier eine Vorderseite, die ist fast unbeschrieben. Das ist tatsächlich die Vorderseite, ja. Und ich bin eigentlich nicht so der direktive Pastor. Ich bin sehr partnerschaftlich und freundlich und alles, also bis auf ein paar Minuten vor einem Seminar, da werde ich so ein bisschen scharf, ne? Aber so, jetzt bin ich total entspannt. Jetzt habe ich jetzt hier die Leitung, ist alles prima, ne? Das ist die Vorderseite, ja. Und ich bitte euch, die erst umzublättern oder auf die Rückseite zu gucken, wenn ich euch das sage, ja. Tut einfach so, als wenn ich der Gesalbte des Herrn bin und ich heute jetzt hier das Sagen habe, okay? Das würde mir wirklich helfen. Das ist irgendwie, dann seid ihr bei mir und das gibt immer dem, der hier vorne steht, ein schlechtes Gefühl, wenn man sieht, dass da irgendwie die Leute rumblättern, weil man langweilig wird. Das ist immer nicht so toll. Gut. Hier sind sechs. Gibt es irgendwen hier, der jetzt in der Lage ist, das zu formulieren und kein Pastor ist, was ihr von jetzt die nächsten 3,5 Stunden erhofft oder erwartet? Irgendwas, wo ihr sagen würdet, ach, das wäre gut, wenn das heute hier irgendwie passieren würde, oder gibt es sowas? Eine Erwartungshaltung? Also ich meine, die kann manchmal hilfreich sein. Manchmal kann die sehr hilfreich sein. Keine Erwartung, okay, gut. Keine Erwartung ist auch okay. Kann man wenigstens nicht enttäuschen. Ihr da drüben habt nichts. Ihr dachtet, ihr könnt euch hier rausnehmen, ne? Genau. Du auch? Also eins liegt noch hier, wenn noch einer nachkommt. Ah, da sind noch. Wunderbar, sehr schön. Gut. Also, das werden wir so nicht durchziehen können, weil ich dann doch immer zu sehr dazu neige, auf das zu reagieren, was hier kommt. Aber drei Themen: Was erwarten wir von Kleingruppenleitern und was erwarten wir von Kleingruppenleitern nicht? Zweites Thema: Neue Leiter hervorbringen von Addition zu Multiplikation. Was ist der Unterschied von, ich lasse meine Kleingruppe wachsen von 6 auf 8 Leute zu, ich vervielfältige meine Gruppe und wie anders ist das Denken, was dazugehört. Und das dritte, Leben mit Perspektive. Gnade ist immer noch stärker. Welche Erwartungshaltung habe ich in Bezug auf die Leute, mit denen ich arbeite, mit denen wir vorwärts gehen? Okay. Was wollen wir von Kleingruppenleitern? Ihr seht, dass hier so ein bisschen Platz zum Schreiben wäre, wenn ihr das denn wollt. Die Großhirne unter euch, die machen das ja alles irgendwie freie Hand und so, aber für alle, die mitschreiben wollen, sieht man so ein bisschen vielleicht auch an der Breite, wie viel Platz da so dazugehören könnte. Okay, ich fange für mich hier an mit dem Stichwort Integrität. Es gibt eine Sache, die kann man im Reich Gottes zwar irgendwann mal lernen, aber die kann man Leuten nicht beibringen, und das ist Integrität. Also wenn Leute geistlich nicht gerade unterwegs sind, also wenn Menschen böse sind, krumme Hunde sind, Blödmänner, Schweine, also wie auch immer, ja, wenn Leute sowas sind, dann steht ihnen ja trotzdem das Reich Gottes offen, ja. Gott liebt Sünder. Das ist ja keine Frage. Aber diese Leute machen wir nicht zu Leitern. Integrität ist unverzichtbar. Wenn ich zurückgucke, und das würden eine Menge Kollegen mir bestätigen, dann scheitert immer wieder im Reich Gottes etwas nicht so sehr an der Unfähigkeit von Leuten, sondern das Problem ist in der Regel Charakterschwäche. Meistens sind es Charakterschwächen. Neid. Also das ist so eine pastorale Krankheit zum Beispiel, ne? Wehe, irgendein Mitglied in der Gemeinde kann besser predigen als der angestellte Pastor, so, ne? Neid ist ein Riesenproblem. Dass man irgendwie nicht in der Lage ist, zwischen mein und dein zu unterscheiden bei Ehepartnern, kann zum Problem werden. Also irgendwie so, ne? Diese ganze Charaktergeschichte, die ist unglaublich schwierig. Ich habe hier als Bibelstelle reingenommen, 1. Johannes 1, Vers 9, die ist vielleicht ein bisschen komisch. Da geht es aber darum, dass wenn wir unsere Schuld bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns unsere Schuld. Wenn ich als Leiter nicht in der Lage bin, über meine Schuld zu reden, dann wird mein Hauskreis auch nicht dazu in der Lage sein und dann können wir die ganze Kleingruppenarbeit in die Tonne treten. Ohne Ehrlichkeit, ohne einen Wunsch und Willen, mein Herz, mein Innerstes auf den Tisch zu legen, immer hoffend, dass keiner darauf rumtrampelt. Ja, dieser Wunsch, wenn der nicht da ist, dann ist es total schwierig. Und das merkst du bei Leuten. Du merkst bei Leuten in deinem Kreis, wer von diesen Leuten hasst Sünde. Und weil er die Sünde hasst, findet er es schlimmer, mit Sünde zu leben, als vor anderen als Idiot dazustehen. Und das ist wichtig. Solche Leute suchen wir. Wir suchen Leute, die gewillt sind, entschieden sind, sich entschieden haben, zu sagen, es ist nicht schlimm, wenn die anderen meine Sünde kennen. Weil ich will ja loslassen davon. Ich will die ja loswerden. Also das ist nicht so dieses pubertäre, irgendwie zwei 15-Jährige erzählen sich kichernd, wie sie letzte Woche sich das Hirn weggeblasen haben mit einer Flasche Wodka oder sowas, ne? Sondern wenn wir über Offenheit zur Sünde reden, dann hat es ja immer diesen Aspekt, dass wir reden über diese Sachen, weil wir sie lassen wollen. Weil wir unsere Schuld einander bekennen. Integrität. Also ich könnte natürlich jetzt über Integrität ganz, ganz viel sagen. Ich glaube nur, dass das von der Reihenfolge her total wichtig ist. Wir stehen immer in der Gefahr, uns zu verhalten wie Unternehmen. Zu fragen, welches Potenzial haben die Leute? Was für Fähigkeiten haben die Leute? So, das sind so unsere klassischen Fragen, die wir ständig mitbringen. Und die Reihenfolge ist falsch. Also umso älter ich werde, desto mehr ist hier tiefe Überzeugung gewachsen. Ich habe viel Lehrgeld bezahlt, wie wir eigentlich alle im Reich Gottes irgendwann so Lehrgeld bezahlen als Leiter, was dieses Thema angeht. Nichts geht über Integrität. Leute müssen wirklich gewillt sein, ihren Preis zu bezahlen, um Jesus zu folgen. Und wenn sie den nicht gewillt sind zu zahlen, können sie noch so begabt sein. Es hat keinen Sinn. Du willst diese Leute ja nicht multiplizieren. Du willst ja nicht, dass diese Leute sich in eine Gruppe hinein multiplizieren. Das ist ja, kann nicht dein Wunsch sein. Integrität. Zweitens, was wir erwarten von den Leuten, natürlich ein geistliches Leben. Das ist so eine fromme Vokabel, die auch manchmal irgendwie ins Komische reinreichen kann oder so, ne? Ich meine mit geistlichem Leben tatsächlich geistliches Leben als ich lebe in einer Beziehung zu Gott und finde dafür auch meine Wege und meinen Ausdruck. Und das ist super unterschiedlich. Ich mache das mal an mir selber fest, weil ich so ein bisschen skurril bin und das entlastet vielleicht den einen oder anderen, der auch skurril ist. Ich finde meinen Zugang zu Gott zu ungefähr 90% übers Bibellesen. Also wenn man mich vor die Wahl stellen würde, das Beten aufgeben zu müssen oder das Bibellesen aufgeben zu müssen, dann würde ich mich, glaube ich, dafür entscheiden, das Beten aufzugeben. Und das weiß ich, dass das fast keiner hier so entscheiden würde. Ja? Also die meisten, die hier sitzen, denen geht das anders. Einige sind hier, die sagen, ey, mein Zugang zu Gott hat ganz viel zu tun mit Lobpreis. Und also nicht, dass mir das nichts sagt, aber so in der Tiefe berührt mich die Bibel, mich. Aber das bin ich. Und ich weiß, ich bin einer der wenigen in unserer Gemeinde, der so tickt. Ich bin ein extrem schlechter Predigtzuhörer. Ja? Also bei Predigten ist es fast immer, dass ich mitschreibe, damit ich während dieser halben Stunde nicht wegnicke. Ja? Ich lebe davon zu predigen. Ne? Also das ist mein Beruf. Also das ist total skurril. Aber ich weiß, einige Leute in unserer Gemeinde, denen hilft das total. Einige Leute würden sagen, ey, wenn ich zurückdenke die letzten 3 Jahre, an welcher Stelle hat sich geistlich bei mir richtig was nach vorne bewegt, dann würden einige Leute in unserer Gemeinde sagen, die Predigt, die Predigt, die Predigt. So, ne? Also es ist unterschiedlich. Ich persönlich bin überhaupt nicht der Mensch, der morgens anfängt mit einer total strukturierten, stillen Zeit. Ja? Die wird bei mir sofort super still. Ja? Ich brauche zum Aufwachen ungefähr 3 Stunden. Und mein Tag beginnt nicht morgens um 3, ja? Sondern ich bin morgens nicht zu gebrauchen. Ich jetzt ist meine Zeit. So, und jetzt geht langsam die Sonne auf und so gegen 22 Uhr bin ich topfit. So, ne? Das ist dann so, also das ist einfach unterschiedlich. Ich fange, aber ich muss ja anfangen, ich muss ja arbeiten. Ich kann nicht sagen so, naja, so ab 14 Uhr fängt ja mein Arbeitstag an oder so. Ne? Das geht ja nicht. Ich muss ja arbeiten. Also mache ich morgens den ganzen unwichtigen Krempel, das ganze Zeug, alles, was man halt so tun muss, wenn man angestellt ist. Und lese meine Bibel in der Regel am Nachmittag und nehme mir da viel Zeit zum Bibellesen. Und manchmal ist das so, dass ich einfach 1,5 Stunden einfach nur Bibel lese. Im Bibellesen bete ich. Also da redet Gott ja in der Schrift. Ich antworte auf das, was ich da lese. Und so, ne? Und manchmal ergibt es sich sogar, dass ich für meine Gemeinde bete. Also es ist eher so Zufall und nebenbei. Ne? Versteht ihr? Also ich beschreibe meins, um einfach mal zu sagen, wie unterschiedlich wir ticken. Und mir wäre wichtig beim Kleingruppenleiter, er pflegt seine Beziehung zum lebendigen Gott. Wie er das macht, ist mir völlig egal. Einige Leute, wenn du sagst, dein Zugang zu Gott sind Predigten, dann knall dir 4 gute Predigten die Woche rein. Gib fantastische Leute, lern noch ein bisschen Englisch. Die guten Predigten sind fast alle leider von den Amis. Na, aber so, ne? Also zieh dir da richtig was rein, mach das. Ne? Also ich habe einen Mädel bei uns in der Gemeinde, die eine ganz feine Frau, leitet bei uns einen tollen Hauskreis. Die ist, Bibellesen ist für sie ganz schwieriges Thema und so hier sitzen und Predigten zuhören, ne, als die nach dem Realschulabschluss endlich aufhören konnte mit Schule, war die so dankbar, ne, einfach eine halbe Stunde am Stück zuhören, das macht die fertig so, ne. Aber sie joggt, ja, also sie zieht sich immer die Predigt runter aus dem Netz, packt die bei sich rauf und hört eine Woche lang, hört die immer die Predigt vom letzten Sonntag. Die hat die also 4, 5 Mal gehört, bis die Woche vorbei ist. Ihr Weg. Was immer dein Weg ist, was immer dein Weg ist, geh ihn. Geistliches Leben, wir erwarten, dass die Leute Zeit haben für geistliches Leben. Wenn die Leute sagen, ich habe eigentlich keine Zeit dazu, ist für mich immer die eine Schlüsselfrage und die passt fast immer. Solange du mehr Zeit hast für den Fernseher oder bei den Jüngeren den Computer, ne? Außerhalb deiner Arbeitszeit. Solange du mehr Zeit hast für den Bildschirm als für die Begegnung mit Gott, hast du genug Zeit. Das geht immer. Ne, und ich möchte, also wenn wir Leiter einsetzen für Kleingruppenarbeit, Integrität, geistliches Leben. So, das ist die Wichtigkeit, gelebte Beziehung. Wir sind alle unterschiedlich gestrickt. Ja? Der klassische Kassierer in einer Gemeinde sollte jemand sein, der Zahlen liebt. Ja? Also das hilft irgendwie für den Job. So, ne? Er sollte ein bisschen Spaß haben an Papier. Er sollte ein Leitsordner nicht mit Pickeln begegnen, sondern sollte eine Beziehung sollte es dazu geben. Ja? Deswegen ist der klassische Kassierer der klassische Nicht-Hauskreisleiter. Ja? Ein Hauskreisleiter ist jemand, der Menschen liebt. Ja? Also der sich Menschen zuwendet, der mit Menschen zu tun haben will. Aber der klassische Hauskreisleiter lebt wirklich Beziehungen. Mir hat es sehr geholfen, das mal irgendwann zu verstehen, dass nur weil Menschen sechs Menschen lieben und sich um die kümmern und mit denen irgendwie gerne zusammen sind, heißt das nicht, dass die 60 Leute gerne um sich haben. Es gibt ja so diese Partyschweine. Ja? Das ist ein ganz anderer Typ. Es gibt so diese Leute, die. Also ich habe gestern 13 Leute kennengelernt. 11 davon sind jetzt meine Freunde. So, ne? Ich so, ja, du solltest vielleicht auch kein Hauskreisleiter werden. Ne? Also es gibt für dich andere Jobs und ganz super und so. Ne? Der Normalfall, die allermeisten Menschen, Statistiker sagen 60%, die allermeisten Menschen ticken eigentlich so, dass es uns am meisten Spaß macht, mit einer überschaubaren Gruppe von Leuten. Ich übrigens nicht. Ja? Ich bin kein guter Hauskreisleiter. Ich leite Hauskreise fast mein gesamtes bekehrtes Leben, ja? Weil andere vielleicht noch schlechter sind. Aber ich kann Hauskreisleiter leiten. Das kann ich. Ja? Das, was ich jetzt mache, das kann ich. Aber so eine kleine Gruppe, 6 Leute, 7 Leute, 8 Leute und Woche für Woche für Woche. Oh, Leute, für mich ist das Wachsen durch Leiden. Ja? So, das ist nicht schlimm. Ich finde, es gehört dazu. Wir müssen alle irgendwie sehen, dass wir unsere Grenzen uns da nicht einengen lassen. Wenn wir zu sehr immer sagen, was wir können und was wir nicht können und uns das schön alles bequem machen, ist das für unser Herz nicht so gut. Na, also ich will das nicht als Entschuldigung für alles nehmen. Gelebte Beziehungen, wir suchen Leute, die Lust haben, in Beziehungen zu Leuten zu treten. Wir suchen nicht in erster Linie Leute, die Lust haben, einen Hauskreisabend vorzubereiten. Mir sind die Leute lieber, die sich auf die Menschen freuen, die kommen und mit denen arbeiten wollen, mit denen ihr Herz teilen wollen, mit denen ihren Armbrutstisch teilen wollen. Fast die Schlüsselfrage, ja? Dürfen die Leute, die zu dir kommen, dürfen die Tür vom Kühlschrank anfassen? Ja, das ist fast die Schlüsselfrage, ja? Wenn sie das dürfen, bist du ein super, also du musst Gastgeber eines Hauskreises sein, so, ne? Also, ob du ihn dann leiten musst, ist nochmal eine andere Frage, aber das ist zumindest schon mal nicht ganz unwichtig. Also, gelebte Beziehungen. Leute, die sich auf Menschen freuen und die dann sagen, okay, weil ich mich auf diese Menschen freue, weil mir diese Menschen wichtig sind, weil mir deren Herz wichtig ist, weil mir wichtig ist, was in denen lebt und passiert. Deswegen kümmere ich mich um ein Thema. Deswegen kümmere ich mich um eine Organisation. Deswegen kümmere ich mich um eine Struktur. So rum, nicht andersrum. Es fängt an mit Beziehung, ja, mit gelebten Beziehungen, dass da wirklich was gewollt ist. Und da sind wir eigentlich wieder beim ersten Thema, ne? Fällt es mir leicht, strecke ich mich danach aus, meine Schuld zu bekennen, strecke ich mich danach aus, meine Schwächen zu benennen, meine Defizite. Ist es mir wichtig, dass andere Leute wissen, was bei mir abläuft? Und ich weiß genau, wovon ich rede. Ich bin Pastor. Also ein Teil meines Berufes ist ja wieder, dass die Leute nicht wissen, was bei mir abläuft. Ja? Niemand will einen Pastor hören, der da vorne eine Viertelstunde steht und erzählt, was er alles mit Gott nicht gebacken kriegt. Ja? Dafür habt ihr genug Leute, um das zu machen. Ja? Also ein Teil meines Berufes ist, die netten Seiten zu erzählen, das, was ich schon gelernt habe. Am liebsten das zu erzählen, was ich vor 6 Wochen gelernt habe. Das lieben sie. Ja? Aber ich brauche eine Gruppe. Ich brauche Leute um mich herum, die alles wissen. Sonst verliere ich meine Autorität. Und das gilt für jeden Hauskreisleiter, das gilt für jeden. Ich brauche Leute, die mein Herz Einblick nehmen. Und nicht nur mein Ehepartner. Das ist immer ein bisschen billig. Der Ehepartner ist zu wenig. Der darf ja nicht weg in unseren Kreisen. Muss ja bleiben. Na? Also, nee, das sind schon Leute, die freiwillig bleiben. So, ne? Also, okay. Konzept. Wenn bei uns Leute einen Hauskreis starten, machen, dann sagen wir unseren Leuten, was immer dein Konzept ist, du darfst es durchziehen. Also mein Beispiel, das hat noch nie einer getan, aber mein Beispiel ist, wenn zu mir jemand kommt, dem ich eine Gruppe von Menschen anvertrauen möchte, weil er ein geistliches Leben hat, Integrität besitzt und weil er beziehungsfähig ist. Mehr braucht er nicht. Alles andere kann man lernen. Aber wenn er diese Sachen mitbringt, dann sagen wir ihm, was immer du willst, mach's. Aber sag mir genau, was du willst. Also wenn dann jemand kommt und sagt, ich möchte eine Gruppe leiten, die sich immer mittwochs morgens von 6 Uhr bis 7 Uhr trifft und gemeinsam die Bibel liest über der Überschrift, dass aus Israel das Heil kommt, ja? Und das möchte ich ungefähr die nächsten 5 Jahre machen. Dann sag ich, weil du ein geistliches Leben hast, weil du integer bist und weil du gelebte Beziehungen hast, darfst du das gerne machen. Sieh zu, dass du dafür Leute kriegst. Wenn du keine Leute hast, bist du kein Kleingruppenleiter, weil wenn du allein in deinem Zimmer sitzt, leitest du niemanden. Aber wenn Leute kommen auf dieses Konzept, dann lass sie ruhig kommen. Kein Problem. Ich vertraue dir als Mensch und nicht einem Konzept. Das ist wichtig. Also mir ist das wichtig. Es können andere Leute anders entscheiden. Ich vertraue Menschen, nicht einem Konzept. Also das Konzept ist perfekt. Die Bibel ist Gottes Wort durch und durch. Wenn es, also wenn das Konzept wirklich die Lösung wäre, dann wären wir alle, würden wir von Erweckung zu Erweckung schwappen. Offensichtlich ist das Konzept nicht der Schlüssel. Also, wenn Leute zu uns kommen, dann fragen wir, was genau machst du? Was willst du? Wann fängst du an? Wann hörst du auf? Was machst du an so einem Abend? Mit welchem Schwerpunkt machst du das? Dürfen zu dir alle kommen oder nur Frauen oder nur Männer? Das ist die einzige Einschränkung, die wir erlauben. In der Regel sagen wir, du musst jeden nehmen, der vor der Haustür steht, weil der Deal ist ja, dass du das Konzept sagst. Du sagst, das ist mein Konzept und wer zu diesem Konzept kommt, zu dir als Leiter, den lässt du in deine Wohnung. Du suchst dir nicht aus, wer zu dir kommt. Klammer auf, tut Gott auch nicht, Klammer zu. Vielleicht doch, Prädestination, egal. Also, ne, Klammer auf, Klammer zu. Jetzt nicht das Fass aufmachen, so, ne? Also, Gott will, dass alle irgendwie ihren Platz haben und deswegen, jeder kommt in deinen Hauskreis rein, aber du definierst, was du in deinem Hauskreis machst. Du guckst nicht in die Runde von 8 Leuten und gemeinsam überlegt dir, worauf die denn so Lust haben. Wenn das dein Konzept ist, dann könnt ihr das so machen. Aber dann frisst du auch diese Suppe, die du dir eingebrockt hast. Ja, das ist dann deins. Aber der Deal ist, du hast ein Konzept und da darfst du dein Konzept fahren, mit wenigen Einschränkungen beschreibe ich noch. Da darfst du dein Konzept fahren, aber unter diesem Konzept ist jeder erlaubt. Als ich in die Gemeinde kam, in der ich jetzt vor 19 Jahren dann angefangen habe, das immer, ich habe ja neu gestartet, egal. Also als ich vor 19 Jahren in diese Gemeinde kam, da war das so, dass wenn man in den Hauskreis wollte, hat man den Hauskreisleiter gefragt, ob man kommen darf. Und dann war die typische Antwort, ich frage meinen Hauskreis. Hallo? Also, stell mir vor, so würde Gottesdienst laufen. Mit so einem Türsteher. Einmal Klappe auf und sagen so, also eigentlich sind wir heute schon genug Männer hier. Also versuchen Sie es doch mal da drüben bei den Katholiken. Vielleicht haben die ja noch einen Platz. Es geht gar nicht. Ich finde, es geht gar nicht. So. Also, wir wollen, dass die Leute ein Konzept haben. In diesem Konzept legen sie da, in der Regel schriftlich, das ist kein DIN-A4-Blatt, sondern so 3, 4 Sätze, sagen sie, das ist das, was ich will. Ich will, wenn ich meinen Hauskreisleiter anticke und frage, was machst du für eine Kleingruppe, dann will ich, dass der mir antwortet. Wir erlauben Männergruppen, wir erlauben Frauengruppen. Das ist eine Einschränkung, die wir erlauben. Und, also das jetzt an dieser Stelle, was an anderer Stelle nicht kommt, wir sagen, dass jede Kleingruppe nur einen Psycho nehmen muss. Also ich definiere Psycho jetzt hier nicht. Aber eigentlich wisst ihr alle, was ich meine. Ja? Also einen müsst ihr nehmen. Einen müsst ihr nehmen. Das können wir so machen in unserer Gemeinde, weil ich für meinen Hauskreis und noch 2 andere Leiter für ihre Kleingruppen sagen, die Psychos können alle zu uns kommen. Überhaupt kein Problem. Ich habe da kein Problem mit. Ich kann auch mit 7 Psychos in einer Gruppe sitzen und wir haben einen guten Abend miteinander. Das geht alles. Aber es gibt Leiter, die sind davon überfordert. Ja? Also die sagen, ey, wenn ich hier jemand habe mit einer mittelschweren Depression da sitzen und der nächste sitzt daneben mit Zwangsstörung und wieder der nächste sitzt daneben und fängt ständig an, irgendwie von seinen Missbrauchserfahrungen zu erzählen, ich schaffe das nicht. Und das ist okay. Das ist okay. Wir haben nicht alle dasselbe, wir haben nicht alle dieselbe Kapazität, das ist völlig in Ordnung. Ein Psycho muss aber sein. Jede Gruppe muss einem Psycho Platz machen. Das ist ja für alle wichtig. Unser Herz muss das ja lernen. Unser Herz muss lernen, dass es Leute gibt, die gerade irgendwie aus der Spur sind. Und es wimmelt ja von Menschen, die aus der Spur sind. Ich meine, die Gemeinde ist voll von Menschen außerhalb der Spur. Und die Gesellschaft ist noch voller mit Menschen außerhalb der Spur. Wir wollen für diese Leute Platz haben, weil sie nur eine Zeit lang außerhalb der Spur sind. Manche 2 Wochen, manche 2 Monate, manche 20 Jahre. Aber irgendwann hört das auf. In der Gegenwart Gottes hört das irgendwann auf. Also das ist doch das Normale. Dafür ist Kleingruppe da. Wir wollen mit diesen Menschen, mit jedem Menschen Leben teilen. Aber weil Leiter begrenzte Kapazität haben, sagen wir, okay, den zweiten Psycho musst du nicht nehmen. Den schickst du dann zu mir oder eben zu den beiden anderen Leitern. Das ist völlig in Ordnung. Das geht. Und das Witzige ist, also was heißt das Witzige? Diese Leute selber haben damit in der Regel gar kein Problem. Ihr Problem ist ja eher, dass sie es zu tun haben mit einem Umfeld, das sie mit Samthandschuhen anfasst. Da hat jemand eine Depression, ich weiß gar nicht, wie ich mich verhalten soll. Am besten mache ich da einen Bogen drum, es wird schon jemand geben, der sich kümmert. Und so soll Gemeinde nicht sein. Sondern natürlich gehen wir auf Leute zu und sollen Leute Freiheit haben zu sagen, hey, ich habe eine Depression. Und dann, ja, und? Ich habe graue Haare. Wir haben alle unsere Macken. So ist das Leben. Das ist nicht schlimm. Jetzt sehen wir zu, wie wir das irgendwie gehandelt kriegen. Das ist doch klar. Und irgendwann hört deine Depression auf, anders als meine grauen Haare. Die bleiben. Okay. Konzept. Das war jetzt der Exkurs zum Konzept, ne? Ihr habt das verstanden. So, Ausbildung eines Co-Leiters. Ich sage dazu, dass nachher nochmal richtig viel, weil das richtig wichtig ist, deswegen überspringe ich das jetzt hier. Okay, aber das ist, hier steht es drauf, ne? Okay, gut. Was erwarten? Wir erwarten Teilnahme am Leitertreffen, das ist doch logisch. Wir haben, also umdrehen. Ja, danke schön. Also das ist jetzt hier. So sieht das aus. So ist das Original. Okay, ja, Teilnahme am Leitertreffen steht oben drauf. Teilnahme am Leitertreffen. Vielen Dank für den Hinweis. Also, unsere Kleingruppenleiter treffen sich im Moment auf der Kleingruppenleiterebene fünfmal im Jahr. Zusätzlich gibt es so zwei Treffen im Jahr, wo wir erwarten, dass sie dabei sind. Entweder weil es ein großes Leitertreffen ist oder weil wir was Spezielles schulungsmäßig machen für Kleingruppenleiter oder so. Also das läuft so auf diese Zahl ungefähr raus, so sieben Treffen im Jahr. Und das ist natürlich klar, wenn einer gerade im Urlaub in Mailand ist, muss er nicht in den Flieger steigen, um zu uns zu kommen. Das ist doch klar. Ja? Aber wer in Hamburg ist, der ist da bei diesem Abend. Das ist doch klar. Das ist keine Option, keine mal sehen, was heute im Fernsehen läuft. Ach nö, kann ich auch zum Leiterabend gehen? Ja? Also so nicht. Ne? Sondern natürlich erwarten wir, dass die Leute da sind und die Leute erwarten, dass das ein guter Abend wird. Das ist meine Verantwortung. Also, das ist doch klar. Die Leute sollen doch aus so einem Abend rausgehen und sagen, hat sich richtig gelohnt. Das ist mein Job. Aber ihr Job ist zu kommen. Teilnahme am Leitertreffen. Die Leute sollen gelebtes Einladen leben. Also, ich erzähle euch mal ein Geheimnis wachsender Kleingruppen. Ja? Das ist das Geheimnis schlechthin. Du musst die Leute einladen. Es ist der Schlüssel für alles. Das klingt super simpel, aber so ist das. Wenn du bei dir 12 Leute im Wohnzimmer sitzen hast und du willst, dass ein 13. kommt, dann musst du nur 10 Leute einladen. Einer von denen kommt. Wenn du willst, dass 5 Leute kommen, musst du halt 50 Leute einladen. Das ist nicht schlimm. Mach's. Leute kommen. Die guten Hauskreise bei uns in der Gemeinde, durch die Bank, sind die Hauskreise, wo ein Hauskreisleiter ist, der ständig Leute einlädt. Das, so simpel ist das. Ganz einfach. Der überlegt sich nicht, wer könnte in meinen Hauskreis passen und das Gesicht passt mir oder passt mir nicht oder so, ne, also so, ne, also irgendwie, ne, sondern die guten Hauskreisleiter, die gehen nur mit dem Adlersuchblick durch die Gemeinde, wo ist hier noch jemand ohne Hauskreis? Ja? Beute erspäht, ne, so vom, also das ist gar nicht die Frage, mag ich den nicht, hat er das richtige Alter, hat er das richtige Lächeln, hat also irgendwie sowas, ne? Weil wenn wir erstmal genug Filter ansetzen, dann laden wir eine Person in 3 Jahren ein und wundern uns, dass nichts wächst. Das ist wie mit dem Evangelisieren. Wenn ich immer erst anfange von Jesus zu reden, wenn ich denke, der andere ist bereit dafür, ja, das wird dann eine einsame Veranstaltung, ne? Da passiert da nicht viel. Sagt die Bibel ja auch nicht so. Die Bibel fordert uns auf, freimütig und so weiter. Also, Leute müssen eingeladen werden. Und wir sagen, die Hauptgruppe, in die du einlädst, sind die Gottesdienstbesucher. Also, wir sind eine überschaubare Gemeinde. Bei uns kommen 100 Erwachsene, sind bei uns, also vor der Predigt sitzen bei uns 100 Erwachsene im Gottesdienst, so in einem normalen Gottesdienst. Wir haben Gottesdienstbesucherschnitt jetzt gerade, Statistik jetzt gerade. 92 Leute. Na, und da draußen sind irgendwie 45 Kinder und 15 Erwachsene. So, ne, wir haben tierisch, also wenn die Kinder rausgehen, das ist immer so, ja, ist wie Feuerwehralarm. Auf einmal ist der Raum leer, so, ne? Also, so, aber das ist echt überschaubar. Also wir haben noch ein, also gerade noch so einen Blick dafür, wer ist neu. Also wer ist das erste Mal da? Leute, die das erste Mal da sind, werden in der Regel nicht in die Kleingruppe eingeladen. Also, das kann mal zufällig passieren, ist ja auch nicht schlimm. Ja? Aber wenn Leute das zweite Mal kommen, dann haben sie sich doch offensichtlich entschieden, uns nicht blöd zu finden. Und dann machen wir es ihnen doch bitte leicht zu bleiben. Also fragen wir sie, ob sie eigentlich schon in einer Kleingruppe sind. Dann gucken sie dich meistens wie ein Omnibus an, weil wenn sie Christen sind, wissen sie, dass das normalerweise ein halbes Jahr dauert, bis sie angesprochen werden. Und wenn sie nicht Christen sind, wissen sie nicht, was eine Kleingruppe ist. So oder so wirst du wie ein Omnibus angeguckt. Ja? Aber dann sind sie eigentlich total froh, dass sie jemand einlädt. Was für die Leute ja manchmal richtig skurril ist. Ich hatte im Alpha-Kurs eine Frau, die hat mir das mal erklärt. Da sagt sie, ihr spinnt doch alle. Also die war zu dem Zeitpunkt, waren wir schon ganz nett zueinander und es war also, man fing an, sehr offen zu reden. Ne? Ihr spinnt doch alle. Also, weißt du, vor 10 Tagen bei euch im Gottesdienst, ja, bin das dritte Mal bei euch in einem Gottesdienst, kommt jemand zu mir und sagt, wir haben da so eine Gruppe. Wir beten zusammen, wir lesen zusammen die Bibel, reden über das Leben und sowas. Komm doch auch. Und dann hatte ich mich so gerade durchgerungen zu sagen, das probiere ich mal. Da sagt die doch zu mir, ist aber nicht bei uns, ist bei denen. Da lädt mich eine wildfremde Frau zu jemand anderem ins Wohnzimmer ein, den ich auch nicht kenne. Und sagt, ich soll kommen. So, ihr spinnt. Okay, also das stimmt, wir spinnen wirklich ein bisschen, ne? Aber die Leute finden das eigentlich gut. Eigentlich finden die Leute das gut. Die Leute lieben das. Die Leute wollen Teil von etwas sein. Wir sind gar nicht so schlimm. Wir sind doch eigentlich ein Haufen toller Leute. Also die meisten von uns. Wir sind doch eigentlich nette, tolle Leute. Gelebtes Einladen. Wenn du das als Kleingruppenleiter änderst und wenn das alles ist, was du von heute hier mitnimmst, hast du richtig was gelernt. Das Problem ist meistens der Kleingruppenleiter, der sich in seinem Wohnzimmer umguckt und sagt, naja, so viel passt hier gar nicht mehr rein. Oder die Teilnehmer, die denken, naja, eigentlich ist die Gruppe groß genug. Ich würde sagen, unsere Gruppen sind groß genug, wenn ungefähr 50% einer Stadt regelmäßig in Kleingruppen und Gottesdienste gehen. Ja? Dann haben wir die Stadt erreicht, würden wir sagen. So. Aber bis dahin kann ja die Limitierung für das, dass Leute kommen, hoffentlich nicht die Größe unserer Räume sein. Oder die Anzahl unserer Stühle oder so ein Quatsch. Wenn du zu viele Leute in der Gruppe sitzen hast, dann musst du dafür eine Lösung finden. Und die Lösung kann nicht heißen, du kommst nicht mehr. Ne? Also ich habe das live alles erlebt. Wir hatten bei uns einen Hauskreis, den haben wir dann, als wir haben den dann gedrittelt. Ich habe eine Gruppe geleitet, ich hatte neben mir ganz tolle Leute, deswegen hat das gut funktioniert. Und dann haben wir diese Gruppe in drei Teile aufgeteilt und ich bin rausgegangen. Also ich hatte drei Leute, die ich schon ein bisschen begleitet habe und so, und dann hat jeder von denen einen Hauskreis genommen und ich habe aufgehört mit Hauskreisarbeit. War froh, dass ich mal wieder die Gruppe von der Hacke hatte. So, ne? Und dann war das, kommt an einem Abend jemand rein und da war an dem Abend schon jemand anders das erste Mal da. Also wir hatten an diesem Abend zwei Leute, die das erste Mal an so einem Abend da waren. Und wir waren vielleicht so 20 Leute im Wohnzimmer oder so. Das war eine eher jüngere Truppe und war alles gut. Also bis zu 25 Leute wäre da in dieser Gruppe auch ganz gut gegangen. Und kommt da rein und dann sagt doch tatsächlich neben mir eine Frau, schon wieder ein Neuer. Wirklich so halblaut, wirklich so, dass man das auch hören konnte. Ja? Ich habe nichts gesagt, ich habe nichts gemacht, alles irgendwie sowas. Ne? Vom Abend war vorbei. Ne? So, ich bringe sie zur Tür. Und dann habe ich ihr an der Tür gesagt, diesen Satz höre ich von dir nie wieder. Nie wieder. So, ist klar, wir leiten. Wer leitet, muss manchmal Sachen sagen, die nicht so nett sind. So, ne? Also, okay. Also, gelebtes Einladen gehört dazu. Hingabe. Natürlich ist das, eine Gruppe zu leiten im Reich Gottes, ist ja nicht nur Spaß. Das ist doch klar. Und also, wenn ihr so einen Pastor habt wie ich, dann kriegt man noch nicht mal ein Lob dafür. Ja? Also, das, was wir machen, das ist nicht vergnügungssteuerpflichtig in vielen. Und manches davon ist richtig doof, wenn du eine Kleingruppe leitest und jemand ruft dich morgens um 2 heulend an, dann kannst du schlecht sagen, irgendwie, weißt du, morgen ist ein schwieriger Tag und so, ne? Also wir können uns ja mal nächste Woche mal auf einen Kaffee treffen oder so. Geht ja nicht. Also, bis auf die Psychos, das ist dann manchmal anders. Da muss man auch manchmal sagen, nee, geht's nicht. So, ist gerade scheiße, dass es dir scheiße geht, aber so ist das Leben. Ne? So, also, das ist, also, ja, weil wir wollen ja, dass die in der Gruppe bleiben. Wenn wir uns so verhalten, dass wir nur wünschen, dass die irgendwann gehen, dann ist das doof. Wir wollen ja, dass diese Leute bei uns Platz haben. Und deswegen muss man da auch manchmal sagen, so hier ist die Grenze, bis hierhin kann ich und so. Egal. Also Hingabe. Aber das mit der Hingabe finde ich gar nicht so wahnsinnig wichtig und hoch und irgendwie sowas. Weil, also mal ganz ehrlich, wenn ich mir das angucke, was unsere geistlichen Väter und Großväter gemacht haben, dann ist das, was wir machen, alles Pillepalle. Also was wir so investieren an Zeit, an Geld, an was weiß ich oder sowas, ne? Also das mit der Hingabe, das ist überschaubar. Wir haben jetzt bei uns gerade einen iranischen Pastor zu Gast in unserer Gemeinde. Also der ist, um ehrlich zu sein, eigentlich im Moment in 4 Gemeinden in Hamburg zu Gast. Weil die eine Gruppe macht er hier und die andere Gruppe da und irgendwie sowas, ne? Der gute Mann kriegt ein Gehalt von 777 € netto. Ja, man merkt schon, das ist eher so ein bisschen die frommere Ecke, ne? Also 777 € kriegt er ausgezahlt, ne? Und der macht bei uns im Moment Grundkurse des Glaubens. Ja, bei diesen Grundkursen des Glaubens kommen im Moment, er ist iranischer Pastor, kommen im Moment ungefähr 400 Leute jede Woche. Ja? Das ist nett irgendwie, klingt nett. Aber das heißt für ihn, dass er vor der nächsten Taufe mit 80 Leuten reden muss, um dann zu sehen, ob er sie taufen will oder nicht. Das ist Hingabe. Das ist nicht schwer. Also ich muss nicht weit gucken im Reich Gottes, um Leute zu finden, die sich richtig investieren. Also dagegen ist das, was wir so in unseren Gemeinden fordern oder fördern. Ein Witz. Okay, seelsorgerliche Verantwortung. Seelsorgerliche Verantwortung heißt, die Leute, die in deinem Kreis sind, gehen nicht verloren über die Wupper. Seelisch, geistlich, psychisch, irgendwie sowas. Ja? Du musst dich nicht um sie kümmern. Manche sind das ja gar nicht. Manche können toll so eine Gruppe leiten, aber wenn es dann so in die 1-zu-1-Situation geht, sind die eher beschränkt. Ja? Das musst du nicht können. Du musst nicht ein Seelsorger sein, um eine Gruppe leiten zu können. Manche sind geistlich gar nicht fit genug dafür. Manche sind ja selber erst vor 1,5 Jahren Christen geworden. Wie sollen die denn gute seelsorgerliche Begleiter sein für jemand, der seine Not hat und der, ne, also die haben selber gerade das Evangelium zu dreiviertel begriffen und jetzt sollen sie andere gnadenorientiert zu Jesus kriegen. So, das müssen sie gar nicht können. Aber was sie können müssen, ist zu sagen, der hat ein Problem. Und das Problem, das der hat, da muss sich mal jemand drum kümmern. Und wenn die nicht wissen, was sie jetzt tun sollen, dann rufen die mich an. Und sagen, also ich habe hier ein Problem sitzen in meinem Hauskreis. Der ist irgendwie. Kümmer dich. Also die versuchen, das mir rüber zu rollen. Ne? Ich versuche dann meistens mit denen irgendwie eine Lösung zu finden, die nicht mit mir zu tun hat. Aber das ist trotzdem, ist das erstmal dann auf meiner Seite das Problem. Ich bin deren Backup. Ich bin deren Sicherungsnetz. Meine Hauskreisleiter können mich 7 Tage die Woche, 24 Stunden anrufen und wenn die sagen, ich brauche ein Gespräch, dann kriegen die von mir innerhalb von 36 Stunden einen Termin. Und wenn der morgens um 5 ist, völlig egal. Meine Hauskreisleiter sind meine Hauskreisleiter. Das ist meine Leitungsebene, meine wichtigste. Also es gibt auch eine Gemeindeleitung, aber das sind Leute, die funktionieren ganz gut ohne mich. Ja, so, aber das sind die Leute, die die eigentliche Arbeit tun. Wir sind wieder bei der Frage, was ist der Kern der Gemeindearbeit? Ja, der Kern der Gemeindearbeit ist Kleingruppe, ist, dass da Menschen in Verantwortung miteinander unterwegs sind und sich helfen, geistlich an den Ort zu kommen, an den sie hingehören. Seelsorgerliche Verantwortung heißt eben, sie sind an diesen Leuten dran oder andere sind an diesen Leuten dran oder an denen muss keiner dran sein. Ich will aber nicht, dass die, wenn ich sie darauf anspreche und sage, was ist mit dem und dem, ich will nicht, dass sie mit den Schultern zucken und sagen, ja, dem geht's nicht gut, aber ich weiß auch nicht so genau. Das nicht. Das meine ich mit seelsorgerlicher Verantwortung. Wieder mit der Einschränkung, Psychos sind in der Regel entweder in einer ordentlichen Seelsorge oder in der Psychotherapie oder beim Psychiater oder alles drei. Ja? Und da kann es gut sein, dass man als Hauskreisleiter sagt, okay, ich weiß ja, dass der in der Betreuung ist oder die, sind ja meistens Männer, also ich weiß ja, dass der in der Betreuung ist. Da muss ich mich nicht drum kümmern. Und das ist völlig in Ordnung. Das ist völlig in Ordnung. Diese Leute sind ganz häufig, also diese Leute, das klingt immer so, ne, dass, also Leute, die ihr Leben eigentlich nicht gebacken kriegen aufgrund psychischer Problematiken, sind in der Regel super froh, wenn sie eine Gruppe haben, wo sie einfach Teil des Ganzen sein können. Und wo es nicht um ihre Wahnvorstellungen geht oder um ihre Depression oder um was das echt, die sind ganz froh, wenn es mal um ein bisschen anders läuft. Seelsorgerliche Verantwortung. Thematische Verantwortung. Du musst kein Thema machen in deinem Hauskreis. Du musst kein einziges Thema machen. Nur weil du einen Hauskreis leitest, heißt das nicht, dass du das machst, das Thema. Ja? Du kannst das machen. Du kannst das meinetwegen 5 Jahre lang am Stück machen, jeden Abend. Was immer dein Konzept ist, mach's. Aber du verantwortest, was inhaltlich an deinem Abend stattfindet. Wenn einer da Mist macht und du schreitest nicht ein, dann ist das so, als wenn du den Mist gemacht hast. Du hast lehrmäßige Verantwortung. Also, bei uns im Gottesdienst ist das so. Wenn einer einen prophetischen Eindruck hat, ein Bild, ein Wort, irgendwie sowas, ne, dann darf der einfach ans Mikrofon und reden. Ja? Und das ist ja nicht immer alles Gold, was da so durchs Mikrofon perlt. Ja? Aber das, so sagt es ja die Bibel. Wenn einer ein prophetisches Wort hat, dann soll er das sagen und die anderen sollen urteilen. Die anderen sind in diesem Fall meistens ich. Ja? Also ein Eindruck kommt und danach, das weiß meine Gemeinde anhand meiner Reaktion, können die das so ein bisschen abschätzen, wie ich das einschätze. Ja? Also manchmal reagieren wir drauf, manchmal sagen wir einfach nur Danke, manchmal sagen wir, also das nehme ich ernst, dass du das für dich als Eindruck empfindest, aber so wie du das sagst, würde ich sagen, widerspricht es eigentlich der Bibel. Das ist ganz normal, damit müssen wir ja umgehen. Weil es meine lehrmäßige Verantwortung ist, was an einem Sonntagmorgen passiert, wenn ich da bin. Und wenn ich nicht da bin, kümmere ich mich darum, dass jemand da ist, der an diesem Vormittag Verantwortung trägt. Mein Job. Und in der Kleingruppe ist es der Job des Kleingruppenleiters. Der Kleingruppenleiter ist derjenige, der verantwortet, was lehrmäßig an so einem Abend läuft. Also wir sind uns doch einig, dass es sowas wie richtige und falsche Lehre gibt, ne? Also ich hoffe, dass das so halbwegs Konsens ist hier in unserer Runde. Also ne, was richtig ist, sagt die Bibel. Also es gibt natürlich eine große Bandbreite von dem, die einen betonen mir das, die anderen betonen mir das oder so. Also ich rede jetzt bestimmt nicht so in einem ganz engen Lehrgebäude das Ding. Aber zum Beispiel sage ich in meiner Gemeinde, in den Predigten sage ich, wir widersprechen nicht der Bibel. Ganz simpel, widersprechen nicht der Bibel. Also wenn irgendein Teilnehmer bei uns im Hauskreis sagt, also das kann ja gar nicht sein, dass Gott die Welt in 6 Tagen geschaffen hat, dann interessiert mich das nicht. Das ist okay, das kann jeder Teilnehmer darf sagen, was er will. Aber der Leiter eines Hauskreises oder der, der gerade das thematisch macht an so einem Abend, der sagt das natürlich nicht. Und wenn er das sagt, dann habe ich als Leiter die Verantwortung zu sagen, nee, das stimmt nicht. Die Bibel sagt das anders. Also ich mach's mal an diesem ganz simplen Schöpfungsbeispiel, weil das ist immer so schön. Da weiß ich immer, dass ein Drittel der Leute immer hellwach wird, ja, weil sie selber wissen, dass sie das eigentlich anders denken und so, ne? Und was ihr denkt, interessiert mich überhaupt nicht. Ja, das interessiert mich gar nicht. Aber wenn ihr lehrt, dann lehrt ihr bitte entlang der Schrift. Nicht gegen die Schrift. Das ist thematische Verantwortung. Und dann, also da mache ich das tatsächlich Gebet für oben und unten. Die Hauskreisleiter sind angehalten, für ihre Hauskreisteilnehmer zu beten und für mich als ihren Leiter zu beten. Weil ich das empfinde, ist eine gesunde Geschichte in jeder Ebene der Gemeinde. Ich finde, man sollte für unten und oben sollte man beten. Also, mein Chef ist Eckhard Vetter, ja, und für den bete ich. Ob ich da Bock zu habe oder nicht. Ist einfach Teil meines Jobs. Die Leute unter mir sind meine Hauskreisleiter und meine Hauskreisteilnehmer. Für die bete ich. Das strengt mich ein bisschen an. Ich bin nicht so der Typ, der da so richtig Bock hat, irgendwie so richtig einzusteigen und irgendwie sowas. Aber das ist mein Job. Das ist mein Job. Ist Teil meiner Verpflichtung als Hauskreisleiter. Diese Verpflichtung sollen Leute eingehen. Okay, das ist ungefähr das, was wir von unseren Leuten erwarten. Nächste Seite ist überschrieben mit: Wann hören wir auf? Ja? Und das ist eigentlich die Überschrift für: Was erwarten wir nicht? Also wir erwarten nicht, dass du Erfolg hast. Du darfst einen Hauskreis gegen die Wand fahren. Das ist überhaupt nicht schlimm. Dann hörst du einfach auf. Wenn du keine Lust mehr hast, hörst du einfach auf. Wenn du keine Perspektive mehr hast, dann hörst du einfach auf. Wenn keine neuen Leute dazukommen und das alles irgendwie immer mühsamer und zäher wird, dann hörst du einfach auf. Das ist nicht schlimm. Überhaupt nicht schlimm. Wir erwarten, weil du Menschen leitest in unserer Gemeinde, dass du eine Kündigungsfrist von 3 Monaten einhältst. Wer bei uns im Kinderdienst arbeitet oder im Jugendbereich oder im Hauskreisbereich, verpflichtet sich auf eine Kündigungsfrist von 3 Monaten. Weil das ist doof, ne? Wenn einer irgendwie als Hauskreisleiter sagt, also wisst ihr, nächste Woche bin ich dann nicht mehr dabei. Das ist irgendwie doof, das ist blöd, ne? Das ist irgendwie, das Pastor, genau, auch. 3 Monate für einen Pastor schon sehr kurz, ja. Also irgendwann, also, ne? Also 3 Monate Kündigungsfrist, ne? Aber wann hören wir auf? Wenn der Kreis objektiv überfordert ist. Also wenn wir irgendwie merken, die Dynamik in unserer Gruppe ist so ungesund, so wenig lebensfördernd. Also irgendwie hat sich hier eine komische Gruppe gebildet. Dann sagen wir, ja, dann hör doch auf, kein Problem. Wir haben genug Hauskreise, wo Leute hingehen können, weil du seelsorgerliche Verantwortung für deine Leute trägst oder ihnen gegenüber trägst, wirst du dich darum kümmern, dass diese Leute in eine neue Kleingruppe kommen. Manche Hauskreisleiter machen diesen Job 2 Jahre lang, nachdem sie aufgehört haben. Weil die wissen, das waren die Leute, die waren in meiner Gruppe und ich kümmere mich darum, dass jeder von denen eine neue Gruppe findet. Und das ist auch nicht so schwer, weil in unserer Gruppe ja auch kein Leiter sagt, der darf nicht zu mir kommen. Also es gehört schon zusammen, es ist ein System. Ich kann ja schlecht sagen, du hast Verantwortung für die Leute und dann gebe ich ihnen keine Möglichkeit, wohin sie diese Leute bringen können. Wenn der Kreis überfordert ist, ist eben einfach, manchmal ist man einfach miteinander alt geworden, ja? Man, seit 4 Jahren hängt man zusammen und irgendwie war es nicht wirklich in der Lage, was zu wecken, was hervorzubringen und irgendwie sowas. Ja, dann beendet doch den Krampf. Wo ist das Problem? Ist doch nicht schlimm. Manche Geschichten hat man irgendwie 4-mal gehört. Und bevor man die ein 5. Mal hören muss, ist doch besser, man hört auf. Nicht schlimm. Ihr hört auf, wann du willst und einfach nur, wenn du das als Leiter willst. Wenn du einen Kreis leitest und sagst, ich habe keine Lust mehr, den Kreis zu leiten, den hören wir jetzt auf, dann ist das okay. Dann hörst du auf. Keine Schwierigkeit. Es gibt im Reich Gottes keinen Mangel. Von daher, wenn du gehst, wird keine Lücke entstehen, die irgendwie, durch die das Reich Gottes hineinblutet in die Welt. Ja, also keiner von uns ist unersetzbar. Wir sind alle nur Menschen und in 100 Jahren erinnert sich sowieso keiner mehr an uns. Alles gut. Ja, das, alles, was wertvoll ist, hat Gott in seinem Herzen und alles andere ist nicht wichtig. Also, wenn du aufhören willst, hörst du auf. Du hörst natürlich auf, wenn keiner kommt oder wenn keiner gerne kommt. Also, ein Hauskreisleiter ohne Teilnehmer, ganz am Anfang, der ist kein Hauskreisleiter. Der stellt dann irgendwann mal fest, dass es seinen Hauskreis nicht mehr gibt. Ja, das, manchmal muss man Leuten das sogar sagen. Also manchmal muss man das offiziell mal feststellen. Und Leute hören auf, wenn die Kriterien nicht erfüllt sind. Das ist dann meistens ein Aufhören von oben. Also, ich werde dir als Leiter der Hauskreisarbeit schon helfen, dass du deine Verpflichtung einhältst. Und wenn du partout keinen Bock hast, deine Verpflichtung einzuhalten, dann werde ich dir auch irgendwann deinen Kreis wieder wegnehmen. Ist doch logisch. Ich kann ja nicht bestimmte Kriterien für das Starten eines Kreises aufstellen, aber wenn du 2 Jahre unterwegs bist, dann sind mir die Kriterien egal. Das geht ja gar nicht. Also ich kann ja nicht, also es kann ja nicht leichter sein, also in einer Gemeinde zu bleiben, als Mitglied einer Gemeinde zu werden. Das wäre ja skurril. Und so ist es im Hauskreis und Hauskreisleitung und so natürlich genauso. Das ist doch logisch. Also, wir erwarten nicht, dass du dich durchbeißt und bis in alle Ewigkeit dem Ruf des Herrn treu bleibst. Das erwarten wir schon, aber der Ruf des Herrn ist nicht Hauskreisleitung. Ja? Also, so, das erwarten wir nicht. Wir gehen davon aus, dass Gott immer Leute hat, die Spaß haben an dem, was zu tun ist. Die gibt es immer. Okay. Jetzt ist eine gute Zeit für eine Pause. Und bevor wir eine Pause machen, gibt es irgendeine Frage? Gibt es irgendwas, wo ihr sagt, so, ach, das würdet ihr gerne jetzt nochmal kurz ansprechen oder. Pff. Ja. Also dreimal habe ich Kreise aufgelöst und zweimal waren die Leute total erleichtert. Einmal war das schwierig. Also sagen wir es mal so, keiner hat die Gemeinde verlassen, aber es war kurz davor. Und dass es bei uns kurz davor ist, dass jemand die Gemeinde verlässt, das ist für uns ein absoluter Sonderfall. Also ich bin, wie gesagt, jetzt 19 Jahre Pastor in Hamburg und Hamburg ist eine Stadt, gibt viele Alternativen gemeindlich. Ich habe das mal durchgezählt. Ich habe in diesen 19 Jahren keine 19 Leute verloren durch Gemeindewechsel. Also wir haben pro Jahr weniger als eine Person verloren durch Gemeindewechsel. Also wenn Leute schon so weit sind, dass sie sich überlegen, ist das noch meine Gemeinde? Ist das in der Arbeit, die wir machen, extrem. Das ist ja nicht in allen Gemeinden so. Es gibt ja Gemeinden, die leben gut damit, dass 10 Leute kommen und 5 Leute gehen und am Strich ist ja immer noch Wachstum. Bei uns war Wachstum eher so, dass 5 Leute kommen und keiner geht. Also bei uns sieht das ein bisschen anders aus. Aber das ist ein Gemeindethema. Das ist jetzt nicht das Kleingruppenthema. Obwohl ich glaube, es hat auch was mit Kleingruppen zu tun. Weil wenn du gehst aus der Gemeinde, verlierst du ja auch deine Kleingruppe. Und das ist für viele Leute der Grund zu bleiben. Ja. Das ist überhaupt kein Problem. Wir haben haufenweise Leute in Kleingruppen bei uns, die haben keine Lust auf unseren Gottesdienst. Was wir nicht machen, ist, dass Leute. Ah, okay. Die Frage nochmal, Entschuldigung, ich kann die ja nochmal wiederholen sonst. Also was ist mit Leuten, die nicht Mitglieder sind? Also wir leben gut damit, dass Leute als Nichtmitglieder oder Besucher, die sonst woanders nicht erscheinen, die dürfen gerne in unsere Hauskreise kommen. Was wir nicht möchten, ist, dass Leute woanders in der Gemeinde drin sind und bei uns im Hauskreis sind. Weil unsere Hauskreise sind Teil unserer innersten Gemeindestruktur. Wer bei uns Teil eines Hauskreises ist, den empfinden wir als unter unserer Verantwortung stehend oder für den wir verantwortlich sind oder irgendwie sowas. Und das ist irgendwie doof, wenn die Gemeinde sich verantwortlich fühlt und wir uns verantwortlich fühlen. Da haben wir auf Dauer keinen Bock drauf. Also wir sind da nicht so rigoros. Wir lassen den Leuten schon ein paar Monate manchmal Zeit, diese Dinge zu klären, aber nicht jahrelang. Gibt's noch Fragen?
Ich habe eine Frage. Ich habe nicht gut verstanden, wie kann ein Hauskreisleiter als Seelsorger für seine Teilnehmer sein soll?
Wie er das sein kann oder wie er das nicht sein kann.
Oder so.
Ja, okay. Ja. Also, ja, Seelsorge ist natürlich ein ganz eigenes Thema. Also ich mach jetzt was Doofes, ja? Ich verweise auf ein Buch, ja? Es gibt ein Buch von Larry Crabb, Crabb, Larry Crabb. Das ist reingeflossen in unser Seelsorgekonzept. Also wir haben so ein Papier, wie das bei uns mit Seelsorge ist. Also zum Beispiel, ihr dürft gerne zum Psychiater gehen. Das muss man den Frommen manchmal sagen, weil wenn Leute von außen kommen und Mitglieder unserer Gemeinde werden, dann habe ich keinen Bock, dass die später irgendwelchen Leuten sagen, ah, du Psychiater sind doof, ne? Das macht doch der Herr. Und also irgendwie so, ne? Also wir haben keinen Bock auf diese Sprüche, deswegen schreiben wir das in so ein Papier, ne? Und in diesem Papier gibt es drei Sachen, auf die wir uns in unserer Seelsorge beziehen, unserem Seelsorgekonzept. Und eins davon ist Larry Crabb Connecting. Connecting beides mit C. Connecting. Und Larry Crabb ist eigentlich so ein professioneller Psychotherapeut. 40 Jahre lang Bücher geschrieben ohne Ende und tolle Geschichten und boah, ey, ne, so ganz toll. So, und irgendwann in einem weisen Alter, über 60, hat dieser Mann dieses Buch Connecting geschrieben und rudert von seinem eigenen psychotherapeutischen Ansatz zu mindestens 50% zurück. Er sagt, das Eigentliche passiert in der Begegnung von Herz zu Herz. Und deswegen. Ich glaube immer weniger an Seelsorgekonzepte. Ich glaube immer weniger an Seelsorgevorgänge. Ich glaube daran, dass es wichtig ist, dass Herzen sich berühren. Das hat aber ganz viel mit mir als Seelsorger zu tun, dass ich auch, dass ich rausgehe aus so einer professionell distanzierten Haltung, dass ich mich einlasse auf den anderen. Ich bin eben kein Psychotherapeut, ich kenne keinen Psychiater. Der mir gegenüber sitzt, ist nicht ein Fall, sondern es ist mein Bruder und meine Schwester. Das ist was ganz anderes. Aber da könnte ich jetzt, das ist ein Buch, ne? Also ich könnte, und als ich das gelesen habe, da habe ich gedacht, so, endlich formuliert mal einer das, was ich die ganze Zeit fühle. Ich bin trotzdem gerade total dankbar für die ganze professionelle Szene. Und meine Leute sind dankbar, dass sie bei Sachen, wo sie nicht mehr weiterkommen, auf, so mit all ihrer Liebe und all ihrem Umarmen und wo sie da nicht mehr weiterkommen, da schicken sie Leute halt zu mir. Und das ist okay. Das ist okay. Ich komme gut damit zurecht. Ich arbeite mit Leuten, das darf man gar nicht erzählen. So, und das ist okay. Also das geht. Und manchmal kläre ich mit diesen Leuten, dass sie woanders besser aufgehoben sind als bei mir. Also jetzt in der Betreuung, im eigentlichen Arbeiten. Aber eine gut funktionierende Kleingruppe wird bei ganz vielen schon dazu führen, dass sie gar nicht Seelsorge brauchen. Also Seelsorge in Form von einer kümmert sich um einen. Weil es einfach eine gut funktionierende Gruppe, das ist, da schütten Leute ihr Herz aus, da sind Leute offen, da wird Leuten geholfen, da wird Leuten Annahme vermittelt. Also, was ist denn das anderes als Seelsorge? Das ist eine sehr kurze Antwort. Also, weil Seelsorge ist natürlich, ne? Können wir jetzt einen Bus draus bauen aus dem Thema, ja. Drüben gibt es Kaffee, Wasser und alles andere. Wir machen weiter um halb. Aber um Punkt halb. Also das ist jetzt keine, ja, deutsche Zeit, genau, halb.